Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für unsere heutige Predigt steht im Epheserbrief Kapitel 2. Wir gehen also weiter in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir wollen uns heute unter die Verse 11 bis 18 stellen. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 18. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Das ist das Zitat aus Jesaja 57. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Soweit Gottes lebendiges Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Ein guter Freund von mir ist Pastor in einer Gemeinde ungefähr 2 Stunden entfernt von hier. Und letztens erzählte er mir von einem Ereignis, was noch nicht vor allzu langer Zeit in seiner Gemeinde passiert war. An einem Sonntag hatten sie in ihrer Gemeinde einen israelischen Musiker zu Gast, der eben da war, um in der Gemeinde Musik zu machen, um die Gemeinde zu begleiten. An demselben Sonntag gab es auch eine Taufe in der Gemeinde. Und 2 Flüchtlinge aus dem Iran waren Christen geworden und wollten sich taufen lassen. Auf der einen Seite klingt das nach einem total schönen Ereignis. Schließlich ist der Iran eines der Länder, wo die Gemeinde am meisten verfolgt wird. Und gleichzeitig eines der Länder, wo die Gemeinde zurzeit am schnellsten wächst. Aber wer so ein bisschen vertraut ist mit der aktuellen Weltgeschichte, der wird auch wissen, dass es wenige Völker gibt, die mehr miteinander verfeindet sind als der Iran und Israel. Immer mal wieder droht der Iran, Israel, es einfach von der Landkarte auszulöschen mit einer Atombombe. Seit der iranischen Revolution im Jahr 1979 erkennt der Iran Israel nicht mehr als Staat an. Er bezeichnet das Land sogar als kleinen Satan und er unterstützt aktiv terroristische Vereinigungen in Israel, die nichts anderes vorhaben, als israelitische Staatsbürger zu töten. Und nun war es in dieser Gemeinde so, dass an diesem Morgen sowohl dieser Israeli da war, als eben auch die beiden Iraner getauft wurden. 2 Menschengruppen aus verschiedenen Ländern, die völlig miteinander verfeindet sind. Was würde passieren? Wie würden sie aufeinander reagieren? Im Epheserbrief bisher haben wir gesehen, dass für Paulus die Geschichte unserer Errettung im Vordergrund stand. Er hatte sie 2-mal erklärt. Einmal in Kapitel 1 in den Versen 3 bis 14, Gottes Geschichte unserer Errettung aus Gottes Perspektive. Er sagte, wir sind erwählt worden vor Grundlegung der Welt. Wir sind erlöst worden in und durch Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz. Und wir haben seitdem wir Christen sind den Heiligen Geist, der uns sicher bis nach Hause bringt. Das war Kapitel 1. Und dann in den ersten 10 Versen des 2. Kapitels hat Paulus uns dieselbe Geschichte noch einmal erzählt, diesmal jedoch aus unserer Perspektive, so wie wir sie erleben. Er hatte gesagt, wir alle waren geistlich tot in unseren Übertretungen und Sünden, aber Gott hat uns in seiner Gnade wiedergeboren, lebendig gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir jetzt gute Werke tun können, damit wir jetzt so leben können, wie Gott unser Leben von Anfang an geplant hatte. Und in beiden Abschnitten, sowohl in Kapitel 1 Gottes Perspektive, als auch in Kapitel 2 unsere Perspektive, spricht Paulus immer wieder von wir und uns. Das liegt daran, dass er alle Christen in der Gemeinde in Ephesus anspricht. Aber obwohl er immer wieder wir und uns sagt, hat er doch den einzelnen Christen im Fokus. In den Versen, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, geht Paulus jetzt einen Schritt weiter. Es geht nicht mehr schwerpunktmäßig um das, was zwischen dir und Gott passiert ist, darum auch. Aber es geht jetzt schwerpunktmäßig darum, dass deine persönliche Errettung auch sehr viel mit deinen Beziehungen zu tun hat. Und zwar sowohl mit deiner Beziehung zu Gott, als auch mit deinen Beziehungen zu den anderen Christen in der Gemeinde. Es geht darum, wie Gott dich durch Jesus Christus am Kreuz nicht nur vor dem Zorn Gottes gerettet hat. Es ist im Christentum nicht nur so, dass wir, und ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wegen Jesus nicht in die Hölle kommen, sondern es geht um weit mehr. Es geht darum, dass Jesus Christus am Kreuz auch aus ehemaligen Feinden Freunde gemacht hat. Und das auf zwei Ebenen. Einmal zwischen dir und Gott. Auf der vertikalen Ebene gibt es jetzt eine neue Beziehung, die von Frieden geprägt ist. Und gleichzeitig gibt es durch das Kreuz auch auf der horizontalen Ebene neue Beziehungen in deinem Leben, die von Frieden geprägt sind. Und genau über diese neuen von Frieden geprägten Beziehungen, auf der vertikalen Ebene zwischen Gott und dir und auf der horizontalen Ebene zwischen dir und anderen, über diese Beziehungen spricht Paulus in unserem Abschnitt. Mein Thema ist deswegen für heute Morgen doppelter Frieden. Doppelter Frieden mit Gott und miteinander. Ich habe drei Punkte, drei Fragen sozusagen. Erstens, warum wir den doppelten Frieden brauchen. Zweitens, wodurch wir den doppelten Frieden haben. Und drittens, wie wir den doppelten Frieden leben. Also doppelter Frieden mit Gott und miteinander. Erstens, warum wir den doppelten Frieden brauchen. Zweitens, wodurch wir den doppelten Frieden haben. Und drittens, wie wir den doppelten Frieden leben. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Warum wir alle den doppelten Frieden brauchen. Wenn wir als Christen gefragt werden, was war dein größtes Problem, als du noch kein Christ warst, dann würden vermutlich die meisten von uns antworten, ja, mein größtes Problem damals war, dass ich ein Problem mit Gott hatte. Vielleicht würde es der ein oder andere auch so formulieren, ja, ich war im Kriegszustand mit Gott. Oder so, es war da eine Mauer zwischen mir und Gott. Gott war mir eigentlich egal. Es war diese Mauer da, ich konnte sie nicht überwinden, aber ich wollte sie auch gar nicht überwinden. Und das ist richtig. Aber Paulus erklärt hier, dass es für viele Christen damals noch einen zweiten Feind, eine zweite unüberwindbare Mauer gab. In unseren Versen heute Morgen spricht Paulus nämlich vor allem die Heidenchristen in der Gemeinde von Ephesus an. Heidenchristen, das waren Christen, die, bevor sie Christen wurden, keine Juden waren. Also Griechen, Römer, Ägypter, was auch immer. Und bevor sie das Evangelium gehört hatten und Christen wurden, hatten sie keine Ahnung. Vielleicht hatten sie mal davon gehört, dass es da irgendwo diese Juden gibt, die daran glauben, dass es nur einen Gott gibt. Seltsam. Aber das dürfte es in den meisten Fällen gewesen sein, was sie über den Gott des alten Bundes wussten. Und die Gemeinde in Ephesus, die bestand wohl mehrheitlich aus solchen Heidenchristen. Und diese Heidenchristen spricht Paulus jetzt direkt an in Vers 11. Er sagt, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart. Das ist die Anrede. Warum sollen sie daran denken? Paulus will ihnen deutlich machen, diesen Heidenchristen, früher wart ihr nicht nur Gottes Feinde, das hatte er ihnen schon ausführlich in den ersten 10 Versen des Kapitels dargelegt, sondern er möchte ihnen deutlich machen, es gab früher auch diese zweite Mauer. Die Mauer zwischen ihnen und dem Volk Gottes. Sie waren entfremdet von Gott und von seinem Volk. Zwei Mauern, von Gott und von seinem Volk. Und was das genau bedeutete, das erklärte er ihnen in den Versen 11 und 12. Er schreibt, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. In Kurzform reiht er lauter Dinge aneinander, wie diese unüberwindliche Mauer aussah. Erstens, Vers 11, sie wurden Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung. Die Juden waren beschnitten, die Heiden waren das nicht. Und das war ein Zeichen dafür, die einen gehörten zum Volk Gottes, die anderen gehörten nicht dazu. Und das zelebrierten die Juden auch häufig richtig. Vor allem in den Jahrhunderten, bevor Jesus dann in die Welt kam und dann auch zu der Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde lebte, legten sie unglaublich viel Wert darauf, wir sind die Beschnittenen. Und das da drüben, das sind die Unbeschnittenen. Ja, in Vers 11 sehen wir das. Sie waren nicht nur unbeschnitten, die Heiden, sondern ihre Unbeschnittenheit wurde ihnen auch von den Juden bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit aufs Brot geschmiert. Zweite, Vers 12. Die Heidenchristen waren ohne Christus. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, die Juden waren ja auch im Alten Bund ohne Christus. Er war ja noch nicht in die Welt gekommen zur Zeit des Alten Testaments. Und irgendwo ist dieser Einwand auch richtig. Und doch hatten sie Christus, denn sie hatten die Verheißungen, dass er kommen würde. Sie hatten Bilder und Vorschattungen, die auf ihn hindeuteten. Sie hatten die Opfer, die auf Jesus hindeuteten. Sie hatten die Hohepriester, die auf Jesus hindeuteten. Und all das hatten die Heiden nicht. Drittens, Vers 12. Die Heidenchristen waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Heute würden wir sagen, sie hatten keinen israelitischen Reisepass, keine Staatsbürgerschaft. Israel war das Volk Gottes, alle anderen Völker waren nicht das Volk Gottes. Und war man nicht Teil Israels, dann war man nicht Teil von Gottes Volk, also weit weg von Gott. Viertens, Vers 12. Ihr Heidenchristen wart fremd den Bündnissen der Verheißung. Ja, angefangen von Adam. Aber dann vor allem bei Abraham hatte Gott mit seinem Volk einen Bund gemacht und diesen Bund immer wieder erneuert und neue Dinge über diesen Bund zwischen Gott und seinem Volk erklärt, neu offenbart. Deswegen spricht Paulus hier, obwohl es sich eigentlich um einen Bund handelt, auch über Bündnisse im Plural. Und im Rahmen dieser Bündnisse hatte Gott seinem Volk immer wieder großartige Verheißungen gemacht. Und im Kern aller dieser Bündnisse stand die eine Verheißung. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und diese Bündnisse hatte er mit Abraham gemacht und mit Mose und mit David. Und mit ihnen gehörten eben den Israeliten alle diese Verheißungen. Und die Heiden, die konnten dabei nur von außen zuschauen. Sie hatten nichts von all den Verheißungen. Sie waren, wie Paulus hier sagt, fremd den Bündnissen der Verheißungen. Und fünftens, Vers 12, ihr Heidenchristen, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ja, das ist die Folge von all dem, was wir bisher gesehen haben. Auf der einen Seite war das Volk Israel mit Bündnissen, der Verheißung über Gottes Segen und vor allem mit dieser einen Verheißung, dass eines Tages aus ihrem Volk der Erlöser kommen würde, der alles gut machen wird. Und auf der anderen Seite die Heiden. Ohne Zugang zu Gott, ohne israelitischen Personalausweis, hoffnungslos in dieser Welt. Jetzt gab es natürlich in der Geschichte des Alten Testaments immer wieder Ausnahmen. Immer wieder gab es Menschen, die keine Juden waren, die nicht aus dem Volk Gottes stammten, aber die sich dann dem Volk Gottes anschlossen und so auch Gott kennenlernten. Ja, zum Beispiel die Hure Rahab ist ein Beispiel, die die Kundschaft in Jericho vor dem sicheren Tod bewahrte. Oder zum Beispiel Ruth, die Hauptperson im Buch Ruth, die selbst Moabiterin war und dann in das Volk Israel hineinkam. Und dann gab es auch später eine Gruppe, die man die Proselyten nannte. Das waren Heiden, die sich zu dem Gott Israels bekannten und ihn verehrten. Aber diese Leute waren zur Zeit des Alten Testaments, also bis kurz vor die Zeit, als Paulus den Epheserbrief hier schrieb, waren diese Leute eine absolute Ausnahme. Grundsätzlich galt für alle Heiden auf der ganzen Welt, ob in Amerika oder Afrika oder Asien oder Europa, galt, es gibt für die Heiden eine doppelte Mauer. Eine Mauer, die sie hoffnungslos zurückließ. Eine Mauer zwischen sich und Gott und gleichzeitig eine Mauer zwischen sich und Gottes Volk, dem Volk Israel. Und beide Mauern hängen natürlich zusammen, weil es die Mauer zwischen Gottes Volk und ihnen gab. Deswegen hatten sie keinen Zugang zu Gott. Sie hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt, wie Paulus schreibt. Für uns heute ist das, denke ich, schwer nachvollziehbar. Vielleicht hast du schon ein bisschen abgeschaltet und denkst dir, das hat mit meinem Leben nicht so viel zu tun. Denn schließlich sind wir alle Heidenchristen. Wir alle würden sagen, ja, es gab diese Mauer zwischen Gott und mir. Wir alle würden sagen, ja, wir waren tot in unseren Übertretungen, Sünden, aber Gott hat uns in seiner Gnade lebendig gemacht und wir haben jetzt Frieden mit ihm. Aber als Heidenchristen fehlt uns oft diese zweite Perspektive. Wir haben oft nicht auf dem Schirm, dass wir jetzt nicht nur mit Gott versöhnt sind, sondern dass wir auch Teil von Gottes Volk sind, Teil des wahren Israels sind. Obwohl das zur Zeit des Alten Bundes bis auf wenige Ausnahmen nicht die Regel war. Es ist ein Wunder, dass Gott die Gemeinde, die aus Heiden und Juden besteht, am Ende des Galaterbriefs als Israel Gottes bezeichnet. Wir brauchen den doppelten Frieden, weil es in unserem Leben zwei Feindschaften gab. Und die nächste Frage ist, wodurch bekommen wir diesen doppelten Frieden? Ein zweiter Punkt, wodurch wir den doppelten Frieden haben. Vers 13 beginnt mit den Worten jetzt aber. Und dieses aber könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Es kam schon im Abschnitt vorher vor. In Kapitel 2, in den Versen 1 bis 3 hatte Paulus erklärt, was es heißt, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Sünden. Und schaut nochmal rein, wenn ihr einmal zurückblättert in euren Bibeln. Kapitel 2, Vers 4, wir sind tot in unseren Übertretungen und Sünden, aber Gott. Und ich habe euch damals den Auftrag gegeben, wenn ihr eure Bibeln, eure eigenen Bibeln dabei habt, dieses aber in den Bibeln fett zu markieren. Hier in unserem Abschnitt haben wir dasselbe wieder, nur in anderen Worten und von einer anderen Perspektive. Verse 11 und 12, als Heidenchristen standen wir vor dieser doppelten Mauer, ohne Gott, ohne Hoffnung, nicht Teil von Gottes Volk. Vers 13, jetzt aber. Und wenn ihr eure eigenen Bibeln aufgeschlagen habt, dann markiert euch auch dieses aber. Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Als Heidenchristen ist die doppelte Mauer für uns weg. Nicht, weil wir es geschafft haben, drüber zu klettern, sie einzureißen oder uns irgendwie dazu zu qualifizieren, sondern durch das Blut Jesu Christi. Er hat uns nämlich durch sein Blut am Kreuz nicht nur von dem Zorn Gottes erlöst, das natürlich auch, sondern er hat uns nahegebracht, er hat uns über die beiden Mauern gehievt, beziehungsweise noch besser ausgedrückt, er hat für uns diese beiden Mauern eingerissen, sodass wir jetzt nahe bei Gott sind, erste Mauer, die weg ist, und dass wir jetzt Teil von Gottes Volk sind, zweite Mauer, die weg ist. Und was das bedeutet, dass für uns durch Jesus Christus die beiden Mauern keine mehr sind, das erklärt uns Paulus. In den Versen 14 bis 15 spricht er schwerpunktmäßig über das Niederreißen der Mauer zwischen uns und Gottes Volk. Und in Vers 16 spricht er schwerpunktmäßig über das Niederreißen der Mauer zwischen uns und Gott. Und lasst uns beginnen mit der Mauer, die zwischen uns und dem Volk Gottes war. Denn das ist der Schwerpunkt hier in den Versen 14 und 15. Vers 14. Denn er, also Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zauns abgebrochen hat. Jesus hat also Frieden geschaffen zwischen denen, die auch im Alten Bund schon zu Gott gehörten, den Juden auf der einen Seite, und uns Heiden auf der anderen Seite. Er hat sie eins gemacht. Er hat auch nicht nur dafür gesorgt, dass wir Heiden jetzt so eine Art Bürger zweiter Klasse in seinem Volk sein dürfen, sondern er hat dafür gesorgt, dass wir hinter der Mauer gleichberechtigte Mitglieder in seinem Volk werden dürfen. Und er hat das getan, indem er, wie Paulus hier schreibt, die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Ihr habt euch vermutlich gefragt, was ist denn damit gemeint? Zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, da gab es noch den jüdischen Tempel in Jerusalem. Und vor dem Tempel gab es einen Tempelvorhof und den hatte man in verschiedene Bereiche eingeteilt. Es gab einen Bereich, der war nur für die Priester da. Gab es einen weiteren Bereich, da durften nur normale israelitische Männer hin. Dann gab es einen Bereich für israelitische Frauen. Und davor, so ein paar Stufen tiefer, gab es einen weiteren Bereich. Man nannte ihn den Vorhof der Heiden. Und er war für solche Heiden gedacht, die auch den Gott der Juden anbeten wollten. Ja, aber dieser Vorhof war eben tiefer als alle anderen und er war weiter vom Tempel weg als alle anderen. Und wer Heide war und den Gott Israels anbeten wollte, der durfte auf keinen Fall weitergehen als auf diesen Hof. Und um das sicherzustellen, dass die Heiden auf keinen Fall weitergehen, gab es zwischen dem Bereich der Heiden und dem Bereich der Juden eine Mauer. Und auf dieser Mauer gab es eine Inschrift. Und in den letzten 200 Jahren hat man verschiedene Textdokumente gefunden, die uns überliefern, was auf der Mauer drauf stand. Es gab dort eine Inschrift in griechischer und lateinischer Sprache und man konnte dort lesen: Kein Heide darf auf die andere Seite der Mauer gehen. Jeder, der dabei erwischt wird, ist selbst daran schuld, dass er dafür hingerichtet wird. Bam! Die Botschaft ist klar. Lieber Heide, du darfst ein bisschen was von unserem Gott mitbekommen, aber nur bis zur Mauer. Gehst du drüber, bist du tot. Und diese Mauer hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz eingerissen. Im übertragenen Sinn natürlich. Gottes neues Volk, das Jesus erschaffen hat, das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus allen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben, die ihm nachfolgen, egal ob sie geborene Juden sind, also aus dem Volk Gottes stammen, oder ob sie wie wir Heiden sind. Da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr. Die Mauer ist weg. Aber es gab nicht nur diese sichtbare Mauer im Tempel in Jerusalem, sondern fast noch ausgrenzender war die unsichtbare Mauer des Gesetzes, die es auch damals gab. Vers 15. Jesus hat Frieden gemacht, Vers 15, indem er in seinem Fleisch, also am Kreuz, die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Ja, dieser Vers ist auf den ersten Blick verwirrend. Steht hier nicht, dass Jesus am Kreuz das Gesetz abgeschafft hat? Hat er das wirklich getan? War es nicht Jesus selbst, der in der Bergpredigt das Gesetz bestätigt hat? Paulus sagt hier nicht, dass Jesus am Kreuz die 10 Gebote abgeschafft hat. Er spricht von den Gesetzen, die mit dem Kreuz überflüssig geworden sind. Das sind besonders die Opfergesetze, die Gesetze, die sich mit den jüdischen Feiertagen beschäftigen. Das sind auch die Gesetze, die darüber sprechen, wie genau der Priester damals in Israel angezogen sein soll und was er alles tun darf und nicht tun darf und tun soll. Falls ihr euch ein bisschen damit auskennt, hier in diesem Vers sind die Gesetze gemeint, die man als die Zeremonialgesetze bezeichnet. Und am Kreuz wurde Jesus für uns zu unserem wahren Opfer, zu unserem wahren Hohepriester. Und deswegen wurden diese allen Gesetze durch das Kreuz abgeschafft. Und gerade diese Gesetze waren es, die eine Mauer bildeten zwischen den Juden und den Heiden. Denn die Einstellung der Juden damals war: Wir haben und wir halten diese Gesetze und deswegen sind wir gut, deswegen sind wir anders, deswegen sind wir etwas Besseres. Deswegen haben wir das Recht, von oben auf die Heiden herabzublicken, die das nicht haben. Schließlich sind wir ja das auserwählte Volk Gottes. Wir sehen also, diese Mauer zwischen Heiden und Juden, die gab es damals sowohl als wirkliche Mauer im Tempel, mit so einer netten Warnung drauf, und dann gab es sie auch als übertragene Mauer des Gesetzes. Der Punkt ist: Durch Jesus ist diese Mauer weg. Die Heidenchristen damals in Ephesus, an die Paulus hier schreibt, und wir als Heidenchristen heute sind vollwertige Mitglieder von Gottes neuem Bundesvolk der Gemeinde. Es herrscht wirklicher Frieden. Wir sind jetzt ein neuer Mensch, wie Paulus es am Ende von Vers 15 sagt. Die Mauer ist weg. In Vers 16 spricht Paulus jetzt über die zweite Mauer, die natürlich mit der ersten Mauer sehr eng zusammenhängt. Und es ist die Mauer zwischen uns und Gott. Vers 16, Jesus ist unser Friede, um die beiden, Juden und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Beide Gruppen, Juden und Heiden, haben ein Problem mit Gott. Und da hilft es den Juden auch nicht, dass sie schon seit Jahrhunderten Teil des Volkes Gottes waren. Sie waren genauso durch die Sünde von Gott getrennt. Und selbst die Opfer konnten zwar bildhaft darstellen, dass Sündenvergebung nötig war, aber sie konnten keine Sünden vergeben. Aber auch diese Mauer, die zwischen allen Menschen und Gott bestand, die hat Jesus am Kreuz eingerissen. Und er hat alle, die an ihn glauben, mit Gott versöhnt. Ja, am Anfang von Vers 16 spricht er von dem einen Leib. Und damit meint er die Gemeinde. Die Gemeinde aus Juden und aus Heiden, die durch den Glauben an das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat, Frieden mit Gott haben. Ersten Punkt der Predigt haben wir gesehen, dass es für uns als Heidenchristen zwei Mauern gab. Wir waren getrennt von Gott und wir waren getrennt von seinem Volk. Zweimal verwendet Paulus den Begriff Feindschaft hier. Den könnt ihr euch vielleicht mal einkreisen. Einmal in Vers 15 als Ausdruck der Mauer zwischen uns und Gottes Volk. Und dann in Vers 16 als Ausdruck der Mauer zwischen uns und Gott selbst. Zwei Feindschaften, die wir hatten. Und im zweiten Punkt haben wir jetzt gesehen, dass Gott für uns beide Mauern am Kreuz eingerissen hat, sodass wir Frieden haben im doppelten Sinne. Diesen doppelten Frieden, um den es heute geht. Und vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, okay, einerseits habe ich Frieden mit Gott durch das Kreuz und das ist gut. Aber das hatten wir ja schon beim letzten Mal in den Versen 1 bis 10 von Epheser 2. Und Frieden zwischen Heiden und Juden, das klingt auch gut, aber es gibt ja keine Juden in unserer Gemeinde. Ich verstehe ja, dass das damals für Paulus und die Gemeinden damals voll das Ding war. Ja, er war ja selbst Jude. Und es war für ihn und die anderen ersten Judenchristen ein Schock, dass die Heiden vollwertige Mitglieder des Volkes Gottes sein dürfen durch Jesus. Das hat sie am Anfang vollkommen aus der Bahn geworfen. Aber was hat das heute noch für uns als Gemeinde? Und vor allem, was hat das für mich persönlich für eine praktische Bedeutung? Was ändert es? Und ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Erstens, es ist gut, dass wir uns auch heute, 2000 Jahre später, immer wieder daran erinnern und dankbar dafür sind, denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass wir Teil des Volkes Gottes sein dürfen. Ja, wenn wir mal 2500 Jahre zurückgehen, hier ins wilde Germanien, unsere Vorfahren, die lebten ohne Gott. Die lebten tatsächlich ohne Hoffnung in dieser Welt. Nicht nur, weil sie weit weg von Gott waren, sondern auch, weil sie weit weg von Gottes Volk waren. Und wir leben seitdem aus einer doppelten Gnade. Gott hat uns eben am Kreuz mit sich selbst versöhnt. Das ist uns meistens klar und wir haben es irgendwie vor Augen. Aber er hat uns auch in sein Volk aufgenommen und damit das Denken seines Volkes damals komplett auf den Kopf gestellt. Seid dankbar dafür. Vergesst das niemals. Und zweitens, auch wenn die Problematik zwischen Juden und Heiden heute nicht mehr so aktuell für uns ist, uns nicht mehr beschäftigt im Alltag. Trotzdem hat das Prinzip, was dahinter steht, eine enorme Bedeutung für uns. Auch wenn wir heute andere Fragen haben als die Fragen Juden und Heiden in der Gemeinde, ist das Thema Frieden in der Gemeinde, um das es ja Paulus eigentlich geht, ein sehr, sehr aktuelles. Und diesen Frieden zu leben, den Gott am Kreuz geschaffen hat, das ist eine große Herausforderung, vor der jeder Einzelne von uns steht. Und mit dieser Herausforderung wollen wir uns im dritten und letzten Punkt beschäftigen. Mein dritter Punkt, wie wir den doppelten Frieden leben. Wie lebt man jetzt? Das ist unsere Frage. Wie lebt man jetzt, wo man diesen doppelten Frieden geschenkt bekommen hat? Und meine Antwort heute Morgen ist ein einziger Satz. Und dieser Satz ist etwas länger. Und mein dritter Punkt ist es dann, dass ich diesen einen Satz nochmal erkläre. Also die Frage ist, wie lebt man den Frieden, von dem wir heute gehört haben? Und mein Satz ist, die Antwort, man lebt diesen Frieden, indem man die Gemeinde zur obersten Priorität seines Lebens macht, um dort Gott zu begegnen und die Geschwister zu segnen. Ich wiederhole das nochmal. Wie lebt man den Frieden, von dem wir heute Morgen gehört haben? Antwort, indem man die Gemeinde zur obersten Priorität seines Lebens macht, um dort Gott zu begegnen und seine Geschwister zu segnen. Erster Teil von diesem Satz. Man lebt diesen Frieden, indem man die Gemeinde zur obersten Priorität seines Lebens macht. Warum? Ganz einfach. Weil es der Ort ist, die Gemeinde ist der Ort, wo diese beiden Friedensbeziehungen, von denen wir jetzt die ganze Zeit gehört haben, wo die zusammenkommen. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir die Beziehung mit Gott erfahren, weil Gott hier mitten unter uns ist, das hat er uns versprochen. Und die Gemeinde ist gleichzeitig der Ort, wo die Menschen sind, mit denen Gott uns versöhnt hat. Um es kurz zu machen, in der Gemeinde wird das gelebt, was wir hier in den Versen 11 bis 18 gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, viermal kommt das Wort eins oder einem oder eines oder so in unseren Versen vor. Und das ist immer ein Verweis auf die Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat. Am deutlichsten wird das in Vers 16, um die beiden, Juden und Heiden, in einem Leib, der meint damit die Gemeinde, also in eine Gemeinde hinein zu versöhnen. Wie machen wir das, die Gemeinde zur Nummer 1 Priorität in unserem Leben? Wenn du kein Mitglied einer Gemeinde bist, dann mache es zu deinem wichtigsten Projekt, Teil einer biblischen Gemeinde zu werden. Zu deiner Nummer 1 Priorität in deinem Leben, das anzugehen. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, stelle Termine in der Gemeinde über die anderen Termine deiner Freizeitgestaltung. Oder anders formuliert, sei regelmäßig da. Oder deutlicher formuliert, wenn du nicht gerade krank bist, im Urlaub bist oder arbeiten musst, dann gibt es keinen Grund, nicht zum Gottesdienst oder nicht zum Abendmahl zu kommen. Ein weiterer Punkt. Gib einen Teil deines Geldes der Gemeinde. Und nicht nur das, was am Ende des Monats vielleicht übrig ist. Das klingt herausfordernd, ich weiß das. Und ich belasse es mal bei den drei Punkten. Man könnte noch viel mehr hinzufügen. Aber das sind Dinge, die es beinhalten, die Gemeinde zur Nummer 1 Priorität im eigenen Leben zu machen. Und wisst ihr was? Das ist nicht einfach jetzt eine Liste, die ich abarbeiten muss und dann denke, okay, dann habe ich weniger Zeit und weniger Geld und Sondern darauf liegt eine riesengroße Verheißung. Jesus selbst hat gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Anders formuliert, macht die Gemeinde Gottes Reich, wie es sich hier in dieser Welt manifestiert, zur Nummer 1 Priorität in deinem Leben. Und dann die Verheißung, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass manche Christen denken, sie hätten im Alltag so viel zu tun. Und dann rutscht die Gemeinde so unmerklich langsam in ihrer Prioritätenliste immer weiter nach unten. Und ich bin davon überzeugt, es würde mit den ganzen Dingen, die ihr Leben so schwer machen, besser werden, wenn sie mehr Zeit und Energie in die Gemeinde stecken würden. Auch wenn sich das erstmal absurd anhört. Aber ich glaube, Gott verspricht es in seinem Wort. Erster Teil unseres Anwendungssatzes. Wir leben den Frieden, indem wir die Gemeinde zur obersten Priorität unseres Lebens machen. Und jetzt zweiter Teil, um dort Gott zu begegnen. Um dort Gott zu begegnen. Schaut nochmal rein, das Ende von unserem Abschnitt, Verse 17 und 18. Dort heißt es, und er, also Jesus, kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Wir haben eben schon gesehen, am Kreuz schuf Jesus Frieden zwischen uns und Gott. Und nach seiner Auferstehung, das sagt Paulus jetzt in Vers 17, predigte Jesus Frieden. Johannes zeigt uns das sehr schön in seinem Evangelium. Dass Jesus nämlich die Jünger nach seiner Auferstehung, nicht vorher, aber nach seiner Auferstehung, immer wieder mit dem Gruß Friede mit euch gegrüßt hat. Aber Jesus tat das nicht lange persönlich auf der Erde. 40 Tage nach der Auferstehung fuhr er in den Himmel. Aber auch danach verkündigte er den Frieden weiterhin. Und zwar durch die Predigt seines Wortes in der Gemeinde. Ja, hier in der Gemeinde verkündige ich euch jeden Sonntag oder jemand anders, also die Person, die hier vorne steht, als Botschafter Jesu Christi im Namen, im Auftrag Jesu Christi, den Frieden, den er am Kreuz geschaffen hat. Das ist meine Aufgabe heute Morgen. Ja, was wir hier in Vers 17 lesen, das passiert heute in der Gemeinde. Und er, also Jesus, kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Und Vers 18 findet heute auch maßgeblich in der Gemeinde statt. Da lesen wir, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Gerade in der Gemeinde ist der Ort, wo wir Zugang haben, weil Jesus für uns gestorben ist, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil die Mauern jetzt weg sind. Und gerade hier im Gottesdienst stehen wir dann vor seinem Thron und wir bekennen seinen Namen und wir beten ihn an und wir loben ihn mit Liedern. Kurz gesagt mit Vers 18, wir treten vor ihn als unseren König und Erlöser. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, Vers 17, Gottes Wort lesen, Predigten hören. Das kann ich auch alleine. Und Gott loben und zu ihm beten, Vers 18, das kann ich auch alleine. Und das stimmt. Ich möchte euch sogar dazu ermutigen, alleine und in euren Familien, in euren Häusern und in euren Wohnungen Gott zu suchen. Aber schaut mal, wie viel Wert Paulus hier auf die Gemeinschaft in der Gemeinde legt. Vers 17, er verkündigte Frieden, nicht nur dir persönlich, das auch, sondern den Fernen und den Nahen, also der Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Menschen. Und Vers 18 sagt er, wir beide, gemeint sind eben Juden und Heidenchristen, also wir alle zusammen haben Zugang zu Gott. Kurz zusammengefasst, die Gemeinde ist nicht der einzige Ort, aber sie ist der wichtigste Ort, um Gott zu begegnen. Dann kommen wir zum letzten Teil unseres Anwendungssatzes. Wir leben den Frieden, von dem wir heute gehört haben, indem wir die Gemeinde zur obersten Priorität unseres Lebens machen, um dort Gott zu begegnen und jetzt und unsere Geschwister dort zu segnen. Wir hatten jetzt schon in dieser Predigt häufiger das Problem. Was hat das wirklich mit uns zu tun? Diese ganze Sache mit den Juden und den Heiden. Schließlich haben wir keine Judenchristen mehr. Und wie gesagt, das stimmt. Aber auch wir haben in unseren Gemeinden heute Unterschiede, vor allem kulturelle Unterschiede. Da gibt es Menschen mit mehr Geld und Menschen mit weniger Geld. Da gibt es Menschen, die gerne Sport machen und Menschen, die das eher weniger gerne machen. Da gibt es Menschen, die aus der Stadt kommen und Menschen, die vom Land kommen. Da gibt es Menschen, die mit Büchern arbeiten und Menschen, die mit Menschen arbeiten und Menschen, die mit Maschinen arbeiten. Und dann gibt es Menschen, die sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und dann gibt es Menschen, die sind erst später zum Glauben gekommen. Es gibt Menschen, die ticken politisch so und Menschen, die ticken politisch so. Kurz gesagt, diese Gruppe von Menschen, die sich hier heute Morgen trifft, die würde sich in keinem anderen Kontext jemals so treffen. Weil einfach die Gemeinsamkeiten fehlen ohne Jesus. Und das kann zu Spannungen führen, dass wir so unterschiedlich sind. Damals war es die Juden-Heiden-Frage in den Gemeinden. Heute sind es andere Fragen. Aber weil wir alle verschieden sind und weil wir noch dazu alle Sünder sind, kann das und wird das immer wieder zu Spannungen führen. Aber immer wenn du diese Spannung spürst, wenn du sie erfährst, dann mach dir klar, dass Gott bereits Frieden gemacht hat am Kreuz. Wir müssen als Gemeinde den Frieden untereinander nicht produzieren aus uns selbst heraus. Er ist bereits da, er ist geschaffen. Und doch sind wir dazu aufgerufen, diesen Frieden zu bewahren. Oder anders formuliert, nach diesem Frieden zu streben. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es sogar einmal so: Wir sollen diesem Frieden nachjagen. Aber es ist ein Frieden, den wir nicht machen müssen, sondern den Jesus bereits am Kreuz geschenkt hat. Wie sieht das ganz praktisch aus? Stell dir vor, da ist jemand in der Gemeinde und du hast in irgendeiner Form Unfrieden mit ihm. Vielleicht ist da ein wirklicher Streit. Vielleicht ist da auch nur so eine innere Abneigung. Vielleicht ist dir jemand einfach unsympathisch oder jemand ist dir auf den Fuß getreten. Wenn du jetzt aus dir selbst Frieden produzieren müsstest, dann wäre das sehr schwierig bis unmöglich. Aber was das gesamte Neue Testament sagt und auch was Paulus hier sagt, ist, dieser Frieden miteinander ist möglich. Denn in solchen Situationen kannst du ihn bitten, Herr, gib mir Frieden ins Herz. Gib uns Frieden in unsere Beziehung, und zwar den Frieden, den du bereits längst am Kreuz gemacht hast. Oder anders gesagt, stell dich bildhaft gesprochen unter das Kreuz und male dir vor Augen, wie groß Gottes Gnade ist, die er dir geschenkt hat. Und denk einfach drüber nach, dass ich so viel Gnade geschenkt bekommen habe. Was könnte das bedeuten für meinen Umgang mit dem anderen, der mir vielleicht auf den Fuß getreten ist, der mir vielleicht das ein oder andere zu mir gesagt hat, was mich wirklich verletzt hat? Was bedeutet das Kreuz für meinen Umgang mit dieser Person? Jesus hat am Kreuz eben nicht nur die Mauern zwischen uns, seinen Kindern, abgerissen, damit wir jetzt anfangen, in der Gemeinde wieder welche aufzubauen, sondern damit wir diesen Frieden bewahren, damit wir aufeinander zugehen. Und ich möchte es euch ganz deutlich sagen heute Morgen, wir haben dieser Welt nichts Besseres zu sagen durch das, was wir reden, aber vor allem auch dadurch, wie wir miteinander umgehen, als dass wir einem König gehören, der Frieden gemacht hat. Wir leben den Frieden, ich wiederhole nochmal unseren Anwendungssatz. Wir leben den Frieden, indem wir die Gemeinde zur obersten Priorität unseres Lebens machen, um dort Gott zu begegnen und unsere Geschwister zu segnen. Ich habe am Anfang von dem israelischen Musiker gesprochen, der dabei zugucken musste oder durfte, wie zwei Iraner getauft wurden. Was wird ihm durch den Kopf gegangen sein? Ausgerechnet zwei Iraner, ausgerechnet zwei Leute aus dem Land, was sich nicht sehnlicher wünscht, als dass mein Heimatland dem Erdboden gleich gemacht wird. Was dann passierte, diesen Sonntagmorgen, ist ein großartiges Zeugnis für die überragende Kraft des Kreuzes. Denn nach der Taufe der beiden Iraner stand der israelische Musiker auf, ging auf die Iraner zu und umarmte sie. Wisst ihr, da können die Mächtigen dieser Welt noch so laut damit drohen, die anderen mit einer Atombombe auf einen Schlag auszulöschen. Da können die Völker noch so verfeindet miteinander sein und ihre Könige sich die Pest an den Hals wünschen. Es gibt den einen König, der über ihnen allen steht und der alles in seiner Hand hat. Es ist der König, der ans Kreuz ging, der die Mauern eingerissen hat und der Frieden geschenkt hat. Den doppelten Frieden. Mit Gott und miteinander. Amen.